schaut es nochmal rein und schaut es in 3 Monaten nochmal rein und schaut es in 3 Monaten danach nochmal rein. Das entwickelt sich so schnell und man muss das da auch selber immer wieder mal zurückholen und sagen, passt. Mein mentales Modell, wie glaubt, dass das aktuell funktioniert, muss man immer wieder neu schreiben. Also bleibt es da offen. Das ist wichtig. Ist mit du gemeinsam mit KI, also du als Hörer gemeinsam mit KI, das ist das Power Dream Team. Also lass dir das nicht nehmen und grab rein.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Stefan Engel. Wenn man mal so die Vergangenheit blickt und über KI nachdenkt, dann kommt vielleicht zuerst dieser ChatGPT-Moment in den Gedanken vor. Das war 2022, wo auf einmal ChatGPT in aller Munde war. Oder wenn man vielleicht auch einige Wochen zurückblickt, dieser Open-Claw-Moment, wo auf einmal über KI-Agenten gesprochen worden ist und wo KI-Agenten überall in den Medien standen. Aber bei Stefan Engel hatte das Thema schon viel, viel früher Relevanz, sogar vor 2020. Und im Endeffekt wollte Stefan Engel damals mit seinem Team interne Herausforderungen im Unternehmen lösen und daraus entstand dann Teep Opinion, beziehungsweise heute heißt es Otera. Aber was macht Otera eigentlich genau? Das erklärt Stefan Engel ausführlich im Podcast, aber zu den Kunden, so viel sei gesagt, gehören unter anderem Bitpanda oder die Allianz und einfach ausgedrückt werden Unternehmensprozesse durch KI-Agenten automatisiert und dadurch auch der Prozess einfach vereinfacht und auch beschleunigt. Aber wir sprechen nicht nur über Otera und was Otera genau macht, sondern auch, wie KI-Entscheidungen vielleicht unseren Alltag prägen könnten oder auch, wie unser Wirtschaftssystem ausgelegt ist und ob unser Wirtschaftssystem überhaupt bereit ist, dass immer mehr KI in unseren Alltag kommt. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Stefan Engel.
Eine vielleicht etwas ungewöhnliche Einstiegsfrage, aber wo sollte deiner Meinung nach das Gespräch starten, Stefan?
Tatsächlich ungewöhnliche Einstiegsfrage. Wir könnten im Persönlichen starten, die Historie, wir könnten im Jetzt starten und einfach vom Jetzt weg uns vorarbeiten. Wir könnten Makro starten, über was ist in der Welt los. Wir könnten Mikro starten, was ist bei mir los? Feel free.
2021 hat es mit Deep Opinion begonnen. Was war eigentlich da vorher? Also was war quasi die Initialzündung, dass ihr 2021 gesagt habt, heute heißt sie Otera, früher Deep Opinion, aber was war die Initialzündung vor 2021, wo ihr gesagt habt, wir machen das jetzt?
Wir haben in dem Unternehmen, das wir davor aufgebaut haben, das war Kiero, da haben wir viel mit unstrukturierten Daten zu tun gehabt, Feedback von Kunden für unsere Markenkampagnen, die wir damals gemacht haben und viele Kassenzettel und Belege vom Einzelhandel und haben ein Team gehabt, das abgearbeitet hat und sich drauf geschaut hat, ob das quasi den Kriterien entspricht aus dieser Kampagne und was von den Informationen in dem Feedback enthalten sind. Und das war recht aufwendig, das war manuell aufwendig, das ist keine Arbeit, die besonders toll ist, das war immer stressig und das war, es ist einfach gleich abarbeiten und hunderttausende so Feedbacks durchlesen und analysieren und Kassenzettel schauen, ob die Zahlen genau richtig stimmen und abtippen und so weiter, das ist einfach nicht etwas, wo wir das Gefühl gehabt haben, das sollten wir eigentlich unsere fähigen Mitarbeiter einsetzen dafür und haben dann versucht, das Problem zu lösen über verschiedene Wege. Bestehende Technologie am Markt, bestehende Anbieter am Markt, haben Piloten gemacht. Die Piloten haben zu nichts geführt, die Qualität von den Ergebnissen war zu schlecht für das, was wir gebraucht haben. Und dann haben wir gesagt, schau, das schaut aus wie eine Lücke im Markt, da wollen wir reingehen. Zuerst mal unser Problem lösen und wir haben schon gewusst, so vom Beginn an, wenn wir das lösen, dann bin ich mir sicher, dass da viel andere auch Mehrwert davon haben werden. Und das haben wir dann gemacht, haben wir Forschungsteam eingestellt dazu und haben uns da tief reingraben und haben dann daraus Deep Opinion und jetzt Otera gebaut.
Ihr habt ja eine KI-Lösung, aber so dieser ChatGPT-Moment, den was ja jeder irgendwie noch kennt im Jahr 2022, der war ja 2021 ja eigentlich noch nicht da. Und KI war ja so für mich ja einfach auch nur extrem weit weg und ich glaube, ich war da nicht der Einzige. wie kann man sich damals so den Markt vorstellen? Weil ich glaube, so erst mit KI, die ersten Berührungspunkte sind halt dann meistens auch einfach durch ChatGPT 2022 gekommen. Wie war das damals?
Genau. Unser Moment war eigentlich schon viel früher. Und es war eigentlich der Moment, der in der Technologiewelt eine Lawine ausgelöst hat, aber halt keine schnelle, sondern nur eine langsame. Am Anfang zumindest. Das war 2000, wo wir gestartet haben, das war 2018. Also die Forschung hat tatsächlich 2018 gestartet, Beginn 2018. Und Ende 2017, oder 2017 Ende, ja, zweite Hälfte 2017, ist das Paper rausgekommen, Attention is all you need. Damals für Machine Translation von einer Sprache in die andere, von Google. Und die, was die da gesagt haben, ist die Transformer-Architektur, die jetzt die Basis Neural Network, Deep Neural Network Architektur ist für alle Large Language Models und alles, was ihr gerade seht, am Markt so performant. Und wir haben damals, also wir haben das Paper nicht gekannt, bevor wir unser Problem angegangen sind, aber wir haben dann relativ schnell alles so Klassisches ausprobiert gehabt, klassisches Natural Language Processing, klassisches Document Processing, und die Lösungen, die sind jetzt einfach nicht gut genug vorkommen. Und dann haben wir uns die neuesten Sachen angeschaut und dann haben wir das Paper gefunden. Und wir waren wohl eines der ersten kommerziellen Teams, die sich mit dem Paper auseinandergesetzt haben. Angefangen haben, Dinge umzusetzen, selber umzusetzen, mit den ersten Modellen gebaut haben, bevor es überhaupt GPT-1 gegeben hat. Und und von da weg sind wir einfach tief in der Materie gewesen und haben iteriert, gebaut, unser eigenes Problem gelöst und dann Schritt für Schritt das Ganze in der Firma und in ein Produkt umgewandelt. Der ChatGPT-Moment dann 2022 im November, der hat das, was wir vorher schon gesehen haben, eigentlich für die ganze Welt fühlbar gemacht. Wir haben uns davor gefühlt wie Missionare, die draußen sind und Leuten erzählen, was eigentlich schon möglich ist. Mit sowohl generativer KI als auch mit trainierbarer KI, also supervised learning basierter KI, da aber auch schon mit Deep Neural Networks und Language Models der ersten Generation. Und danach hat es geflippt in alle wissen, was möglich ist, und jetzt haben alle ihren Kopf beim sozusagen im Weltall mit, was alles möglich ist, und jetzt müsste doch die KI ins Internet gehen und diese Dinge können und da und dort. Und das war dann so die erste Phase gefühlt, wo dann alles quasi, es war ungreifbar, es war magisch, aber ungreifbar, das Verständnis war noch nicht da so am Markt, und dann hat es wieder eingefangen. Okay, das sind die Sachen, die funktionieren, das machen wir. Und das ist so ein bisschen quasi, wie ich wahrgenommen habe, wie die Welt außerhalb von uns das gesehen hat. Genau, ja, ChatGPT-Moment war für die ganze Branche und überhaupt, glaube ich, für die Entwicklung von Technologie und Menschheit, wenn man jetzt einen ganz großen Bogen spannen will, schon ein super wichtiger Moment und ein sehr, sehr interessanter Moment, der viel, viel losgetreten hat. Gestartet hat es aber schon gute 5 Jahre früher, ja.
Welchen Moment sehnst du in Zukunft herbei, was dann vielleicht nochmal so ein ChatGPT-Moment sein kann, wo nochmal so einfach ein größeres Bewusstsein da ist oder wo vielleicht euer Markt nochmals komplett verändert wird oder wo ihr nochmals mehr Bedeutsamkeit im Leben von vielen Menschen erfährt? Also gibt es da noch einen Moment, wo du denkst, okay, das wäre nur gut, wenn sowas kommt, einfach damit die Menschen noch besser verstehen, was wir machen?
Ich glaube, wir haben gerade einen gehabt vor ein paar Wochen, den Open-Claw-Moment, der einfach gezeigt hat, dass das, was wir da gebaut haben an Technologie die letzten 6, 8 Jahre, nicht wir jetzt, Otera, sondern sozusagen die Menschheit, mit diesen Large Language Models und generativer KI und dem, was da alles möglich ist, dass das jetzt für persönliche Produktivität oder wie Arbeit stattfindet, einfach ein riesen Shift bedeutet. Das der Computer war jahrzehntelang ein Datenspeicher und ein Instrument, wo man Dinge reingedippt hat und wo dann ein paar Dinge passiert sind. Und wo man dem halt mit Programmiercode gesagt hat, mach das und dann das und dann das und wenn das, dann mach das. Und jetzt versteht der Computer Sprache, unstrukturierte Daten, Bilder, Videos, Audio, nativ und hat eine ganz neue Art, mit Menschen zu interagieren, also die Information, die in der Welt entsteht, wird ja, und vor allem die zwischen Menschen und Organisationen hin und her geschickt wird, das ist ja eigentlich native Information, die von Menschen generiert wird und gelesen wird, wenn man es jetzt so einfach sagen will. Das ist jetzt Sprache, das ist Text, das sind Dokumente, E-Mails, Chats und alles das. Und bisher war das für Computer eigentlich Nullen und Einsen, die nichts bedeuten im Wesentlichen. Er hat gewusst, wie man sie darstellt, er hat gewusst, wie man sie abspielt, aber er hat nichts damit anfangen können, was da drinnen steckt, was die Informationen sind, die da drinnen stecken. Und jetzt hat sich das geändert. Und das ist natürlich massiv. Und jetzt wieder auf den letzten Moment OpenClaw das einzusetzen für persönliche Produktivität oder auch die Projekte, die man im Leben hat oder die Ziele, die man im Leben hat, damit schneller zu erreichen und vielleicht mehr Impact zu haben oder vielleicht im Computer Sachen machen zu lassen und sich selber zurückzusehen und mehr Ruhe oder was auch immer zu suchen, was auch immer der Weg ist, den jeder wählt. Aber ich glaube, wir haben so einen Moment gerade gehabt. Ja. Wenn ich in die Zukunft überlege, was der nächste Moment ist, da fällt mir eigentlich nur ein großer ein, wenn das, was wir aktuell als Arbeit sehen, ist so quasi, ich muss in der Früh aufstehen, arbeiten gehen, etwas tun, was ich hoffentlich mag, vielfach vielleicht aber auch nicht, um zu überleben. Jetzt vielleicht nicht, um physisch zu überleben, aber vielleicht, um quasi in der Gesellschaft zu überleben und vielleicht das plus minus das Leben zu haben, was ich mir irgendwie vorstelle oder zumindest die Basisbedürfnisse zu erfüllen und so weiter. Und das, wenn man zurückschaut, menschliche Historie, Arbeit ist nicht so ein naturgegebenes Muss, das in unserem Leben sein muss. Arbeit hat viele, viele Dinge für die Menschen getan, das schafft natürlich Spezialisierung und das ermöglicht uns weiterzukommen als Menschheit, als wie jetzt, wenn jeder sein ganzes Gemüse selber anbaut und seine Jagd selber machen muss und so weiter, sondern das hat dadurch viel, viel entwickelt. Wir haben über große Gruppen hinweg koordiniert Dinge schaffen können, also Städte bauen, Technologie, alle möglichen Dinge, Forschung und so weiter. Aber Arbeit ist nicht notwendig für ein gutes, erfülltes Leben. Für ein gutes, erfülltes Leben ist ein Sinn, schon auch in irgendeiner Art und Weise gebraucht werden, Beschäftigung, Dinge tun wollen oder müssen, in der einen oder anderen Form, aber es muss nicht Erwerbstätigkeit sein. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, der Moment, wo Technologie uns hilft, alles, was wir brauchen, zu haben und einfach verfügbar zu haben, ohne dass wir es jetzt quasi erstellen muss oder mit vielen Menschen im Loop quasi dorthin kommen muss. Das heißt jetzt alle Services, Produkte oder Lebensumstände, die man so braucht, um so ein gutes, grundlegendes Leben zu haben und auch den Standard da zu heben. Das nennt man, manche nennen es Abundance. Einfach, also Abundance wird dann Überfluss heißen. Überfluss finde ich in Deutsch ist nicht das richtige Wort. Es geht eher darum, dass alles da ist, was man braucht. Und eigentlich kann man sich dann in der Früh selber entscheiden, was man eigentlich machen will. Und wo, man will den ganzen Tag am Berg herumlaufen oder man will den ganzen Tag mit seinen Kindern verbringen, was ja aktueller Luxus ist, kann es für wenige erlauben. Was aber natürlich sehr cool ist. Oder mehr Zeit mit seinen Eltern verbringen, wo man im Leben natürlich irgendwie in die ersten 20 Jahre viel und dann geht es Schritt für Schritt nach unten. Und viele würden das sicher besser finden, wenn da, inklusive mir, wenn man da mehr Zeit hätte dafür. Also das den Moment, ich weiß nicht, ob das ein Moment ist und es wird ein gradueller Shift werden, aber genau. Das wäre schon sehr cool, wenn das Technologie ermöglicht, quasi wieder mehr Mensch zu sein und wieder weniger Tier zu sein. Ich mache das gar nicht schlecht reden oder es ist gar nicht negativ gemeint, aber wenn man arbeiten will und Projekte weiterbringen will, dann soll man das tun können. Das ist wie, ich erkläre das immer wie mit Kochen. Ich koche voll gern. Ich habe aktuell in meinem Leben nicht allzu viel Zeit zu kochen, aber ich koche grundsätzlich gern. Aber wenn ich täglich zweimal kochen muss, weil es nicht anders geht, das ist irgendwie nicht cool. Das gibt mir nicht das coole Gefühl, das ich haben kann beim Kochen, wenn ich zum Beispiel Pizza mache für eine Gruppe von 5 oder 8 Leuten, die bei uns am Abend sind. Das ist cool, das gefällt mir. Aber jeden Tag kochen zu müssen, ist nicht cool. Und da kann ich mich frei entscheiden, will ich das oder will ich das nicht? Und wie will ich das? Und wenn man das eigentlich im gesamten Leben so ausleben könnte, das wäre schon das Ziel.
Dafür würde es wahrscheinlich auch bedingungsloses Grundeinkommen benötigen, oder? Oder gibt es da ein anderes Wirtschaftsdesign, wo das möglich ist? Weil die Erfüllung zu sehen und die Fülle der Möglichkeiten auch auszuleben und wie du sagst, auch den Sinn zu spüren und jetzt nicht jeden Tag zur Arbeit gehen zu müssen, sondern eine sinnerfüllende Arbeit da vielleicht zu haben und das zu einem gewissen Teil. Wie kann das finanziert werden? Weil viele Leute haben ja auch Jobangst, es gibt ja verschiedene Diskurse. In Amerika wird darüber gesprochen, Programmierer haben irgendwie 10 Monate noch einen Job und danach nichts mehr. Bei uns ist eher so dieser Diskurs, der Markus Kirchmeier hat das mal sehr gut gesagt, KI macht alles feiner, macht alles besser. Aber bei uns redet man weniger so von Jobangst. Wie siehst du das? Also wie ist deine Wahrnehmung? Braucht es ein neues Wirtschaftsdesign, dass in Zukunft Automatisierung auch einfach wie eine ganz normale Arbeitskraft behandelt wird, dass man Steuern zahlt auf Automatisierungsplätze sozusagen? Oder wie denkst du darüber?
Ich glaube, da gibt es gerade in dem Sinne Lösung noch oder sowas, weil sonst würde man ja quasi einen Konsens haben und da rund um diesen Konsens versuchen zu optimieren und das zu bauen. Aber so grundsätzlich, man kann sich das auch anders denken. Also das ist so quasi, das ist ein logischer Weg, darüber nachzudenken. Also quasi, wir haben irgendwie das System, wie es da ist, und wir müssen irgendwie die Lücken, die sich dadurch öffnen, in dem System zu füllen. Oder? Also irgendwie andere muss halt Steuern zahlen, damit wir dann trotzdem das machen können, was wir machen können. Und man könnte sich das aber auch anders denken. Und da gibt es auch andere sozusagen Denkweisen dazu. Wenn man jetzt überlegt, dass mit KI produzierte Waren, Dienstleistungen vom Preis her gegen Null gehen, als Gedankenexperiment, weil Energiepreis gegen Null geht, weil Technologiepreis gegen Null geht, weil Rohmaterialpreis einfach gegen Null geht und alles geht gegen Null, dann heißt es ja eigentlich, man braucht gar keine Kaufkraft, um das alles zu haben. Das heißt, ich brauche gar kein Einkommen und gar kein Geld in meinem Bankkonto, um mal irgendwas kaufen zu können, weil es einfach da ist. Oder generiert werden kann on the fly, wie man ja aktuell viel sieht. Also, wo man aktuell schon einige Dinge sieht, ja, nicht viel sieht, aber halt einige Dinge sieht, die einfach on the fly generiert werden für die Einzelperson. Ich kann aktuell Software generieren, die ich brauche jetzt für mich. Das war lange Domäne für Softwareentwickler, die aus irgendeinem Grund die Zeit und Muße dafür gehabt haben. Und da gibt es natürlich einige, aber der Großteil, 99% der Menschheit, war das nicht möglich. Und jetzt kann man es generieren. Und so kann man sich das genauso denken. Also ich habe leider keine Antwort, aber wir wissen, glaube ich, alle nicht, wie es das ausspielt über die nächsten 10, 20 Jahre. Ich glaube aber, wir werden es gut hinkriegen als Menschheit. Wir haben viele Revolutionen schon mit gut hingekriegt. Wir haben jetzt eine schnellere Revolution oder schnellere Veränderung als vielleicht vorher, weil alles natürlich sozusagen aufeinander aufbaut. Computer, Internet, KI liegt natürlich sozusagen auf im Internet drauf und kann sich natürlich dementsprechend schneller verbreiten. Nicht als an sich, sondern halt die Technologie, die Nutzbarkeit der Technologie, die Verfügbarkeit der Technologie ist natürlich schneller zu verbreiten. Genau, ich weiß es genauso wenig wie die meisten, aber ich bin zuversichtlich, dass die Menschheit sich dadurch guten Weg durchfindet und wir bei einem guten Modell rauskommen. Aber es kann durchaus sein, wie du gesagt hast, dass es gewisse Dinge nicht mehr braucht, die wir gehabt haben, oder eine gewisse Lückenfüllung braucht für gewisse Dinge, die sich dadurch verändern. Ja.
Du hast vorhin OpenClaw-Moment angesprochen, was ja ein KI-Agent ist, wenn man so möchte. Habt ihr eigentlich auch, oder? Aber da gibt es ja einen großen Unterschied zwischen OpenClaw und euch. Und wie wird das auch jetzt durch diesen Moment, weil ihr habt ja eigentlich schon eine Produktifizierung, wenn man so möchte, also AI-Agent ist jetzt in aller Munde, aber ihr habt ja das eigentlich schon länger. Also warum seid ihr noch nicht bei OpenAI? Wäre jetzt auch noch so eine Frage.
Aber ich würde, also das, mein Ziel ist nicht, dass irgendwie mit OpenAI was zu tun habe, in der einen oder anderen Form. Also OpenClaw und viel, was man jetzt so unter Agents versteht, sind Agents, die die persönliche Produktivität hebeln. Das heißt, wir nennen das Augmentieren. Das heißt, man unterstützt den Menschen. Einfach zu verstehen ist es, wenn der Trigger für Aktion, die der Agent setzt, vom Menschen kommt. Also klassisch ChatGPT, Chatbox. Ich schreibe da was rein oder Gemini Chatbox oder Claude Chatbox, wo ich was reintippe und dann passiert was. Und das kann durchaus sein, dass das dann 5 Minuten oder 10 Minuten läuft, via Deep Research oder wie irgendwie Coding-Projekt. Und dann kriege ich eine Antwort zurück. Das hat was gemacht und produziert und dann tue ich was weiter und dann setze ich die nächste Aktion. Also das ist ja quasi ein Produktivitätshebel für dich als Person. Und da gibt es die klassischen Coding Agents, da gibt es Knowledge Assistants und Chatbots und viele stellen ja einfach ChatGPT einfach nur Fragen. Hey, wann wurde Barack Obama geboren? Oder, es ist nicht unbedingt die beste, oder das, wo quasi das Ding, was man da fragt, die ideale Technologie ist, um das Problem in dem Moment zu lösen. Genau. Wir stehen eigentlich, und OpenClaw, um das abzuschließen, ist eigentlich auch ein Produktivitäts-Agent. Und der hat aber natürlich coole Sachen eingebaut, der das Ganze ein bisschen mehr magisch, ein bisschen weniger durch einen Menschen getriggert macht, nämlich den Heartbeat, dass er sich halt regelmäßig selber umschaut, was denn zu tun wäre oder was denn gerade der Status ist und was man tun könnte. Also Proaktivität eingebaut und verschiedene Loops eingebaut, wie zum Beispiel Cronjobs, die halt zu einem gewissen Zeitpunkt immer laufen. Zum Beispiel, du kriegst ein Morning Briefing oder du wirst am Abend erinnert, irgendwelche Dinge zu tun. Also es ist ein bisschen magischer, weil es eben auch manchmal selber Dinge anstoßt. Und das leitet uns schon gut über zu dem, was wir machen. Bei Oterra bauen wir autonome Entscheidungsagents, also Decision Agents, Autonomous Decision Agents, die dafür gedacht sind, autonome Entscheidungen zu treffen und Abläufe in einem Unternehmen, die immer wiederkehren, autonom abzuarbeiten. Und das ist ganz was anderes wie Augmentieren, das ist nämlich Autonomie. Und da passiert der Trigger, damit unsere Agents arbeiten und Ergebnisse produzieren, passiert durch ein Business-Event. Das heißt, eine E-Mail kommt rein, eine Schadensmeldung kommt rein, ein KYC quasi, ein Antrag kommt rein, also quasi du schickst Informationen an deine Bank für eine neue Eröffnung von einem Bankkonto oder eben eine Schadensmeldung an einer Versicherung. Zum Beispiel bist du mit deinem Auto irgendwo angefahren und du schickst halt die Informationen, die Bilder und füllst halt die Formulare aus und immer wenn sowas ankommt oder ein File oder irgendwas, also eine Datei, irgendwo kommt es an in irgendeinem von den Systemen beim Kunden, beim Unternehmen, sei es jetzt bei einer Versicherung, sei es jetzt bei einer Bank oder sei es jetzt in einem anderen Betrieb, das ist der Trigger und nicht ein Mensch tippt was in der Chatbox ein, sondern der Trigger ist, dass was passiert ist und das passiert ist, das bedeutet, dass wir Aktionen setzen müssen. Wir müssen Entscheidungen treffen, Aktionen setzen im Unternehmen. Zum Beispiel bei einer Versicherung, ein Schadensfall kommt rein. Natürlich muss die Versicherung diesen Schadensfall bearbeiten, beantworten, entscheiden, wird das ausgezahlt, ist das gedeckt in der Versicherungspolizei, die du hast oder nicht. Warum und warum nicht? Habe ich alle Beweisstücke, die ich brauche, um quasi diese Deckung festzustellen und dann am Schluss endlich das auszuzahlen? und dem Kunden eine Rückmeldung zu geben, ob es eben ausgezahlt wurde oder nicht und warum nicht. Oder warum schon. Genau, diese ganz andere Art von Agents, ganz andere Art von Software-System, ganz andere Art von Charakteristiken und Dinge, die das braucht. Genau, deswegen trennen sich die zwei Welten sehr, sehr gut. Die Welt, in der wir sind, das ist halt die Welt von Agents, die, ich sage jetzt mal, für viele noch nicht greifbar ist, weil auch mehr unsichtbar. Und der Moment ChatGPT plus die nächsten 2-3 Jahre, die wir jetzt halt hinter uns haben, das war eigentlich die Zeit der Augmentierung. Es kommt aber jetzt die Zeit der Autonomie und OpenClaw ist so eine schöne Brücke dahin. Auch ChatGPT und andere bauen Dinge ein, dass sie Zugriff auf Tools haben und Zugriff auf Dateien haben. Wenn man das möchte, kann man das geben. Und dass man ein bisschen breiter und produktiver quasi mit dem arbeiten kann und vielleicht auch ein bisschen autonome Dinge gestalten kann, wie sie nach der ganz auf der Skala ganz auf der anderen Seite, nämlich 100% Autonomie oder so hohe wie mögliche Autonomie. Und bei uns ist da der Mensch, wir sehen das so, dass wir die Menschen und die Experten, die in diesen Bereichen arbeiten, einfach ein Level höher raufheben. Die werden wenn man sich jetzt eine einfache Analogie vorstellt, in der Schule, entweder du schreibst halt diese Prüfung oder du kontrollierst als Lehrer die Prüfung, die jemand anderer gemacht hat. Und wir ermöglichen eben den Menschen quasi einen Schritt raufzugehen, zu sagen, okay, wer ist der Lehrer und bin nicht mehr der Schüler, der das zum hunderttausendsten Mal abarbeiten muss, sondern ich kontrolliere jetzt nur mehr die Fälle, die schwierig sind, die spannend sind, die vielleicht nur Spezialwissen brauchen, das der Computer nicht hat, oder menschliche Einschätzungsgabe oder Emotion oder Empathie, und wäre in diesen Fällen von der Maschine mit hinzugezogen und kann da meine menschliche Qualitäten super ausleben und muss aber nicht mehr diese selben 10 Klicks den ganzen Tag lang machen in denselben Systemen. Genau.
Wie trifft eure KI Entscheidungen? Welche Datenbasis braucht auch die KI, um gute Entscheidungen treffen zu können? Und wie transparent sind die dann auch am Ende des Tages?
Genau, für gute Entscheidungen brauchen Agents Kontext. Und Kontext heißt, ich muss alles wissen, was notwendig ist, oder ich muss Zugriff auf alle Informationen haben, die notwendig sind, um diese Entscheidung zu treffen. Das ist wie wenn ich einem Menschen, keine Ahnung, ob du schon mal einen Versicherungsfall angeschaut hast und entscheiden hast müssen, die meisten Menschen nicht. Wenn ich dir jetzt einen Versicherungsfall vorlege und sage, entscheid mal, dann hast du genauso, stehst du vor einem Riesenproblem und kannst das eigentlich gar nicht machen. Du bist aber ein intelligenter Mensch, der sehr, sehr viel breite Fähigkeiten hat, von Mathematik über Sprache, über alle möglichen Dinge. Und das reicht aber nicht aus. Das heißt, das geht den Agents und den Maschinen auch so. Du musst denen den Kontext liefern. Und den Kontext, den du brauchst, um so eine Entscheidung zu treffen, den musst du dir holen. Das kommt aus zwei wesentlichen zwei Bereichen. Das sind einerseits Daten, die in dem Unternehmen schon vorliegen. Also eigentlich sind es drei, wenn man das, was reinkommt, nur mit einbezieht. Also die Daten, die im Unternehmen vorliegen, die man zu dieser Versicherungspolize, zu der ganzen Historie mit dieser Person, also das Vertragswerk und alles quasi hat. Dann, das, was ich noch gerade hinzugefügt habe, war die Informationen, die reinkommen, nämlich von der Schadensmeldung, die die Person, also der Versicherungsnehmer, geschickt hat. Und dann sind die Informationen, die quasi rund um diese Transaktion als Instruktionen gelten. Das heißt, ein Versicherungsfall abarbeiten hat einen gewissen Business-Ablauf, man könnte sagen Business-Regeln, Ablaufregeln, manche nennen das eine Standard Operating Procedure, also quasi eine Prozess, Aufgaben, Schritte, wie man es auch immer nennen will, ein Workflow. Und die Instruktionen kommen von den Experten, wie behandelt man so einen Fall, was tut man, Was muss entschieden werden? Es ist ja nicht nur eine sozusagen Endentscheidung, ja oder nein, dieser Schadensfall wird ausgezahlt, ja oder nein, sondern es sind ja mehrere Entscheidungen auf dem Weg. Grundsätzlich ist das einmal Fall, der überhaupt gedeckt ist in dieser Polizei. Ja, wie hoch, wie hoch ist denn das Limit und so weiter. Deckungsprüfung und habe ich überhaupt alle Beweise, die ich brauche, quasi, um das abzuschließen. Diese ganzen Entscheidungen auf dem Weg. Die Instruktionen kommen eben aus dem Business heraus, aus dem Geschäftsbetrieb heraus, von den Experten. Genau, also die drei Quellen an Kontext. Was muss ich tun, wie? Dann alle Informationen, die reingekommen sind und dann, was gibt es an Informationen, die ich in Systemen habe zu diesem Fall oder beziehungsweise zu diesem Versicherungsnehmer jetzt in dem Kontext. Und die Sachen hole ich mir zusammen und dann mit diesen Sachen können unsere Agents quasi die Entscheidungen treffen. Und zu der quasi Transparenz, interessanterweise ist es so, wenn Menschen so einen Fall abarbeiten, dann treffen sie ein paar High-Level-Entscheidungen, also quasi, ja, Dokumente sind komplett, ja, passt, ich habe alles, was ich grundsätzlich brauche, ja, grundsätzlich ist das einmal ein Fall, der für diese Polizei in Frage kommt, passt, das Deckungslimit ist so, okay, das ist unterm Deckungslimit, dann schauen wir genau rein und so weiter, also quasi man geht so durch und man hat so ein paar High-Level-Entscheidungen und die haltet man fest in einem Versicherungs-Schadensmanagement-System. Jetzt, wenn autonome Agents das abarbeiten und unser System das abarbeitet, dann hat man viel feingranulare Informationen. Das heißt, man weiß jeden kleinen Schritt, jeden kleinen Gedankengang, den die Agents haben und machen, kann man digital festhalten. Das hat man einfach nicht können, weil das einfach für einen Menschen ein viel zu großer Aufwand wäre, seine ganzen gesamten Gedankengänge niederzuschreiben. Das würde das ganze Ding sprengen natürlich. Bei der Maschine passiert das aber automatisch. Und das heißt, man hat viel genauere Daten eigentlich zu dem, was passiert ist, viel genaueren Einblick, warum welche Dinge passiert sind. Wir sehen auch bei unseren Kunden, dass die Informationen, die sie an den Kunden zurückliefern können, nämlich warum ist etwas abgelehnt worden oder nicht, warum fehlt noch diese oder jene Information, kommt nicht nur viel schneller zurück, sondern viel genauer. Das ist etwas, was eigentlich viele Leute oder vielfach, wenn ich in Gesprächen bin, im ersten Moment nicht klar ist, aber das eigentlich, wenn man ein bisschen drüber redet, sehr, sehr schnell klar wird, dass man eigentlich viel, viel mehr Informationen hat, viel, viel mehr Nachvollziehbarkeit hat, warum Dinge passiert sind und interessanterweise natürlich dann auch Konfigurationen ändern kann, um gewisse, sag ich jetzt mal, Dinge, die man halt nicht wollte, Entscheidungen, die man anders treffen hätte sollen oder keine Ahnung, irgendwas anpassen, verbessern und noch genauer machen oder so, kann man dann Schritt für Schritt iterieren und das machen. Das in einem Menschen oder in einer Gruppe von Menschen zu machen, ist sehr viel schwieriger. Wenn du 50 Menschen beibringen willst, dass sie morgen Schadensfälle anders abarbeiten sollen, dann ist das echt eine ziemlich schwierige Aufgabe. Aber die interessante Punkt ist ja, dass die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine ändert sich einfach. Von wir müssen alles selber machen, weil die Maschine das Zeug nicht versteht, die unstrukturierten Daten, die Informationen, die reinkommen, nicht versteht. Jetzt kann die Maschine das verstehen und kann Informationen verarbeiten und Entscheidungen treffen. Wir geben uns ein Level höher und helfen der Maschine quasi gute Entscheidungen zu treffen und Dinge zu kontrollieren. Das heißt, das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine ändert sich einfach. Es bleibt aber weiter das Zusammenspiel.
Wann sieht man Otera am Landesgericht als Richter oder Richterin? Also wann ist so ein Schritt denkbar? Weil im Endeffekt hat man ja auch alles, oder? Man hat alle Entscheidungen, man hat alle Gesetzestexte, man kriegt die Anhörung, was sagt Partei A, was sagt der Angeklagte, was sagt die Verteidigung? Ja, grundsätzlich wäre ja alles da, oder? Dass Otera quasi als Richter oder Richterin fungieren könnte grundsätzlich, oder? Also in meiner Wahrnehmung, vielleicht liege ich ja komplett falsch.
Genau, konzeptionell, ja. Das ist eigentlich eine Entscheidung der Gesellschaft, ob man das will oder nicht und wie man das will oder nicht. Wenn ich jetzt eine Frage in den Raum werfen soll, oder ich würde gerne eine Frage im Raum werfen in dem Moment. Wenn jetzt, man geht zum Arzt und legt sich in einer MRT, und es macht einen Scan, weil man irgendwas hat oder glaubt, was zu haben oder vielleicht was hat. Und man kann es danach entscheiden, will man, dass ein KI-System drüber schaut und hilft, oder will man nur, dass ein Mensch drüber schaut? Also KI plus Mensch oder nur Mensch? Und ich würde immer KI plus Mensch nehmen. Warum nicht? KI hilft, das ganze Ding in der Tiefe zu verarbeiten und hat aus Millionen von und Dutzenden und Hunderten Millionen von Fällen gelernt und hilft dem Arzt, Dinge zu erkennen, vielleicht, die nicht einfach zu erkennbar sein oder die vielleicht quasi die Aufmerksamkeit brauchen. Und der Arzt kann dann seine Aufmerksamkeit auf die sozusagen das Vorgeschlagene und die quasi markierten Bereiche lenken und dann mit seinem menschlichen Einschätzungsvermögen der Situation, der Gesamtsituation quasi dann das Ergebnis produzieren und dann den Menschen kommunizieren. Viel bessere Workflow aus meiner Sicht. Und wenn ich über meine Gesundheit würde das so wollen. Jetzt ist die Frage, wie wollen wir es im Rechtssystem und in einem Gerichtssaal? Und meiner Ansicht nach ist KI sehr, sehr gut geeignet, große Mengen an Daten durchzuarbeiten, Schlüsse zu ziehen, Sachen zu vergleichen und vielleicht eine Entscheidungsbasis auszuarbeiten. Aber ich glaube, wir wollen im Gerichtssaal, dass weiterhin Menschen über Menschen entscheiden und Maschinen über Menschen entscheiden. Und dementsprechend würde ich da, gleich wie ähnlich wie dem anderen Beispiel, wo es eigentlich, glaube ich, logisch ist, dass man will, dass die Maschine auch drüber schaut, würde ich auch sagen, lass die Maschine auch Dinge ausarbeiten und schauen, dass das möglich auf breite Beine gestellt ist und lass aber dann mit diesen zusätzlichen Informationen den Menschen die finale Entscheidung treffen und die das menschliche Urteilsvermögen oben drauf packen. Also, wir können uns frei entscheiden, wie wir es machen wollen als Menschheit. Ich würde das am besten finden für diese Bereiche, wo wir gerade drüber gesprochen haben.
Der Punkt Urteilsvermögen ist eigentlich eh ganz spannend, weil wie gelingt es, dass wir Menschen nicht das Denken einstellen? Also wenn jetzt Otera und andere Softwareprodukte immer besser werden, dann kann es ja passieren, dass wir generell Denken und Entscheidungen nur mehr auslagern und eigentlich dieses Bewusstsein für ein klares Denken und auch ein kritisches Hinterfragen verlieren, weil wir uns halt immer mehr auf die Technologie verlassen.
Ich würde sagen, wir sind schon seit Hunderten von Jahren auf dieser Reise. Das ist nichts Neues. Du verlässt dich darauf, dass die Maschine, also dass das Flugzeug fliegt. Du verlässt dich darauf, dass das MRT-Gerät dich nicht tötet, wenn du da drin liegst oder verletzt. Und wir verlassen uns eigentlich davor auf, dass Häuser nicht einstürzen und alle möglichen anderen Dinge auch. Also das ist eigentlich eine total lineare, normale Fortsetzung dessen, was wir schon die letzten Tausende von Jahren gemacht haben als Menschheit. Und dementsprechend auch in derselben Entwicklung zu sehen. Dementsprechend finde ich, da ist es gar nicht so anders. Was es schon ist, es ist eine andere Qualität im Sinne von was das jetzt kann, aber das ist ja bei jedem neuen Technologie so, dass es eine neue Türen öffnet. Ne? Und man muss halt mit diesen Türen umgehen. Und wie die Welt hinter diesen Türen sozusagen ausschaut. Verlieren wir das Denken? Also meiner Sicht haben wir das Denken nicht verloren, sondern es hat sich immer weiter in höherwertigeres Denken weiterentwickelt. Höherwertige Arbeit, höherwertigeres Denken, so wie in der Wissenschaft man immer auf Ergebnisse von vorherigen wissenschaftlichen Forschungen aufbaut und dementsprechend arbeiten wir uns gemeinsam vor und bauen Wissen auf und können auch in einem totalen Detail, in einem Detailfeld das Wissen erweitern, ohne uns sozusagen selber dorthin arbeiten zu müssen. Den ganzen Weg, das wird auch nicht mehr gehen. Das heißt, aus meiner Sicht ermöglicht uns der nächste Schritt da mit KI, der jetzt gerade schon da ist, das Denken auf eine neue Ebene zu bringen. Wenn ich jetzt mir überlege, von meinem Arbeitsablauf, ich kann jetzt gemeinsam mit Agents Software bauen. Wir bauen intern Software für uns. Jetzt gar nicht für Kunden, sondern intern Software für uns und nicht einmal unser Produkt, sondern einfach ein besseres System für Informationen finden in den gesamten Daten, die wir haben, für uns jetzt. Also wie zum Beispiel kann ich eine Frage von einem Kunden besser beantworten in einem E-Mail. Wir bauen gerade ein Software-System, wie wir gemeinsam besser Inhalte generieren können und zusammenarbeiten können und bauen uns da kleine Web-Applikationen, wie wir das gemeinsam machen können. Die ist geschützt, die ist hinter nur über VPN erreichbar und mit Login, und da drinnen können wir uns gemeinsam koordinieren. Genau. Also das sind einfach Dinge, die vorher absolut nicht möglich waren. Und jetzt kann ich darum kümmern, oder wir können uns alle darum kümmern, sozusagen, was wollen wir denn eigentlich? Was ist denn das genau? Also eigentlich ist jetzt klareres Denken und besseres, strukturierteres Denken mehr gefragt denn je, weil viel von dieser Detailarbeit, das Schreiben von dieser Applikation und das Testen von dieser Applikation und so weiter, eigentlich vielfach von der Maschine gemacht werden kann, in dem Fall jetzt Coding Agents, die also wir bringen es auf eine neue Ebene. Und das ist meiner Ansicht nach überall der Fall. Jetzt ist es aber keine Einbahnstraße, oder wie sagt man, nicht jeder. Es gibt immer wenn sich sowas verändert, gibt es natürlich sozusagen Abzweigungen. Und man kann natürlich auch die Abzweigung nehmen, ja, ich lage jetzt alles mein Denken aus. Aber das haben wir beim Mobilfon auch gehabt, beim Handy, wenn ich mir keine Nummern mehr merken kann, und früher habe ich die Nummern von meiner Oma und meine Frau eh schon gar nicht mehr, weil da habe ich schon Handy gehabt, von die paar besten Freunde und meiner Oma und von daheim habe ich die Nummer gewusst, und jetzt weiß ich keine Nummer mehr. Die einzige wahrscheinlich die von meiner Frau, die ich noch herkriege, weil das einfach sicherheitsmäßig relevant ist. Und das aus meiner Sicht müssen wir nur bewusst damit umgehen und entscheiden, wie wir es haben wollen, und nicht uns da reintreiben lassen in etwas, wo wir dann in der falschen Ecke drin sind. Also ich sehe es eigentlich als Möglichkeit, auf eine neue Ebene zu kommen, was das betrifft. Und es klingt immer so hochtrabend, dass das jetzt irgendwie hochwissenschaftlich oder mathematisch sein muss oder sowas. Überhaupt nicht. Das kann einfach sein, ich plane ein Familientreffen. Und normal ist das einfach eine Abfolge von irgendwelchen 50 Dingen, die ich tun muss, um das Familientreffen gut zu machen. Und wenn ich das jetzt gemeinsam mit einer KI ausarbeite, sage ich jetzt mal salopp formuliert, dann kann man das einfach den Plan generieren. Ich schaue mir den an, ich sage, hey, da fehlen ein paar Dinge, und da bitte mehr so und so anpassen, dann passt das an. Und dann sage ich, hey, schreibe mir eine E-Mail vor, dann schreibst du eine E-Mail vor, dann kann ich das, oder ein WhatsApp, dann kann ich das an die Familiengruppe schicken. Wenn ich das will, ja, und die kann mich eigentlich frei entscheiden, wie ich das will. Aber klares Denken, was ich will und wie ich das haben will, ist und das gut ausdrücken zu können, ist eigentlich das, was gerade gefragt ist. Nicht Denken auslagern. Arbeit, einfache Schritte auslagern. Man muss sich das so vorstellen, die Dinge wurden ja weltweit schon Millionen Mal gemacht. Events, kleinere Familien-Events planen. Das passiert jeden Tag wahrscheinlich 100.000 Mal. Da muss ich nicht das Rad neu erfinden. Lass mich meine Gehirnzellen drauf verwenden, was ein cooles Motto wäre jetzt für dieses Familienevent oder was auch immer, weil jeder auf den Bereich, der neu ist oder der spannend ist, oder wo man sich halt einfach auch damit beschäftigen will.
Zwei Fragen habe ich noch, Stefan. Was müsste geschehen bei der KI? Und welche Entwicklung müsste da sein, dass du sehr besorgt auf die Zukunft blickst? Was müsste da passieren, dass du sagst, okay, das ist jetzt eine komplett falsche Richtung, die was da entsteht?
Wenn wenn Menschen nicht mehr im Fahrersitz sitzen, wenn es an uns vorbeiläuft und ein Eigenleben entwickelt und nicht gesichert ist, das kann ja durchaus passieren und das kann ja durchaus auch okay sein, aber wenn nicht gesichert ist, dass die Menschheit sich gut weiterentwickeln kann, das ist definitiv ein Problem. Wir müssen schauen, dass wir uns als Menschheit weiterentwickeln oder wir wollen uns weiterentwickeln und weiter existieren und das muss sichergestellt sein. Für meine Kinder, für alle anderen Kinder und für jeden, für jede Folgegeneration. Genau. Das wäre besorgniserregend und das wäre ein Moment, wo man eingreifen müsste. Wobei, man greift natürlich nicht erst ein, wenn der Moment da ist, oder sondern man greift früh ein und schaut, dass man gar nicht in diesen Bereich kommt und schaut, dass man das in die richtige Richtung entwickelt. Wir wissen alle nicht genau wie, und ich würde mir jetzt auch nicht dazu zählen zu den, das sind die großen Research Labs, die KI-Modelle trainieren, riesige KI-Modelle trainieren auf riesigen Serverfarmen, die viel, viel näher an der Quelle sitzen und vielleicht die Regierungen, die mit diesen Labs zusammenarbeiten. Hat es ja letzte Woche gerade wieder einen Moment gegeben, wo Anthropic mit dem US-Government, mit der US-Regierung streitet darüber, ob jetzt ihre Modelle eingesetzt werden können, für was oder für was nicht. Genau, das ist sicher einer. Und also wenn es quasi für, wenn es, ja, wenn es, ja, ich glaube, das ist die beste Beschreibung, die ich geben kann. Weil wenn man sagt, wenn es gefährlich wird für die Menschheit, im Großen und Ganzen, ja, in der einen oder anderen Form, es soll ein Tool sein, es soll uns helfen, es soll Dinge ermöglichen, die vorher nicht möglich waren, es soll eine bessere Zukunft ermöglichen und nicht in die falsche Richtung gehen. Und immer wenn es in die falsche Richtung geht, würde ich sagen, dass das ein Moment ist, den wir korrigieren müssen oder verhindern.
Dann habe ich noch eine Frage, Stefan. Was möchtest du noch sagen?
Die Zukunft ist spannend. Die Zukunft wird gut. Und je mehr Leute daran arbeiten, dass die Zukunft gut wird, desto besser wird sie.
Sehr gut. Sehr gut. Ja, mir hat es sehr gefreut, Stefan. Also danke für den Appell jetzt am Ende. Und es wird sicherlich spannend sein, zu beobachten, wie sich es weiterentwickelt, weil du hast Anthropic angesprochen, ich glaube, OpenAI war ja da schon wieder ein bisschen in einer anderen Richtung, wenn man so möchte, also wo wir wieder beim Thema Ethik sind und auf jeden Fall spannendes Tätigkeitsfeld und wie du sagst, also je mehr Leute das Bewusstsein haben, wohin uns klares Denken führen könnte, desto weniger Gefahren, glaube ich, entstehen am Ende des Tages. Also so würde ich es jetzt zurückreflektieren oder so interpretieren. Und an dieser Stelle nochmals vielen, vielen Dank. Danke, Stefan.
Danke, Robert. Hat mich gefreut.